Ich möchte zu Beginn der Predigt einen lesen, der steht in Matthäus Kapitel 5, die Verse 43 bis 48. Es heißt hier in der Bergpredigt Jesu: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht die Zöllner? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Andrus der Einsiedler, das war sein Name. Er stammte aus Kome in Mittelägypten. Im Alter von 20 Jahren nahm er sein Erbe auf. Er hatte viele Güter geerbt, das war um das Jahr 270 nach Christus. Er gab alles auf, verschenkte es an die Armen, verließ seinen Heimatort und ließ sich in der thebaischen Wüste im oberen Niltal nieder. Vor ihm heißt es, dass er 15 Jahre lang in der Einsamkeit lebte, in einem Felsspalt. Er übte sich in Askese, in Gebet, in Enthaltsamkeit und verblieb dort. Und alles schien ihm mit Leichtigkeit zu gelingen. Er kam mit einem Minimum aus, mit einem Minimum an Nahrung, einem Minimum an Kleidung, ganz wenig Schlaf genügten ihm. Und die übrige Zeit verbrachte er in Andacht, in Gebet. Er wollte vollkommen werden. Er wollte vollkommen sein. Und das schien auch ganz nahe zu sein. Doch er berichtet Schlägen. Da sagt er, er hatte auf einmal Gedanken der Wollust. Er hatte verschiedene Gedanken, die ihm das Leben schwer machten. Er sagte, der Böse wollte an ihn. Er wollte ihm die Kraft rauben für seinen starken Willen im Glauben. Und als die Menschen zu ihm pilgerten, da zog er sich noch mehr in die Einsamkeit zurück. Einzelne folgten ihm aber und gründeten einen einsamen Ort. Und es heißt von ihm, er starb in 105 Jahren, in bester Gesundheit. Er ließ zurück einen zerrissenen Mantel und zwei Tuniken in Sackform. Er war ein Eremit auf der Suche nach Vollkommenheit. Im 5. Jahrhundert, das war eine Steigerungsform dieser Eremiten, da traten die Anachoreten auf. Und bekannt durch ihre Säulenheiligen. Und einer der berühmtesten von ihnen heißt Simeon aus Syrien. Und dieser Simeon-Stylist, er ließ sich sogar in seiner Fastenzeit von 40 Tagen, ließ er sich einmauern. Er wurde durch einen Heilstein, wurde er mit Flüssigkeit versorgt, nahm keine Nahrung zu sich, war völlig abgeschirmt von der Außenwelt. Und es heißt von ihm, um das Jahr 422 nach Christus, da ließ er sich auf einer Plattform, 2 Meter mal 2 Meter, ließ er sich nieder in einer Höhe von 3 Metern und wollte dort alleine für sich sein. Aber auch er wurde immer wieder aufgesucht, denn diesen Menschen wurde nachgesagt, dass sie eine besondere Beziehung zu Gott haben. Sonst kann man so etwas nicht vollbringen. Das bringt man nicht zustande. Und Menschen gingen zu ihm, scharten sich um ihn, suchten Rat. Und er bat dann, und die kaiserlichen Bauleute ließen die Säule auf 17 oder 18 Meter anheben. Und dort heißt es von ihm, vielleicht ist es auch ein bisschen geschönt, dass er den Rest Lebens dort verbrachte. Auf der Suche nach Vollkommenheit, auf der Suche nach einer gänzlichen Beziehung zu Gott, ganz ihm zu gehören, verbrachte er dort, so heißt es, den Rest seines Lebens im ständigen Gebet, im Kniefallen und in der Demütigung. Das Streben nach Vollkommenheit. Wir mögen uns fragen, was haben wir damit zu tun? Was gehen uns diese Geschichten an? Wahrscheinlich auch nicht so viel. Und trotzdem gibt es da an einzelnen Stellen Berührungspunkte. Das Thema der Vollkommenheit, in bestimmten Konfessionen vielleicht gar nicht berührt, woanders vielleicht mal angeschaut, was es bei uns in der, sage ich mal, der Bewegung unserer Gemeinde, die ja vor allem in den Anfängen dynamisch war, war das durchaus ein Thema. Die Frage der Vollkommenheit. heute vielleicht gar nicht mehr oft darüber gesprochen. Man hat es überwunden. Aber damals, und das machte man ganz stark, man stellt natürlich die Glaubenslehren, die wir teilen, die uns aber von anderen unterscheiden, sehr stark in den Vordergrund. Und da gab es Einzelne, die sagten, die Heiligung ist ja was ganz Besonderes, Wichtiges. Wenn wir vor unserer Umkehr zu Gott, vergibt uns Gott natürlich alle. Aber nun stehen wir fest, gefestigt durch die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben, in unserem Glaubensleben. Und wir sind doch gefragt, dass wir selbst, natürlich irgendwo begleitet durch die Kraft des Geistes, Sünden, unsere Herausforderungen in unserem geistlichen Leben überwinden. Und dieses Wachstum soll natürlich geschehen auf ein gewisses Ziel hin. Denn wenn wir in der Schule, und wir haben gerade von einer Einschulung vernommen, kommt irgendwann das schöne Fach Mathematik und irgendwann kommt die Frage der Kurvendiskussion und dann heißt es immer, eine Kurve, die nach oben, irgendwo hat sie ein Ziel. Und wir haben damals gelernt, in der Kurvendiskussion, man kann Kurven gegen unendlich setzen. Und eine Kurve, die immer steigt, und wenn man die gegen unendlich setzt, was passiert mit der Kurve da oben? So dachte ich damals in meinem Denken als Jugendlicher, der so diese abstrakte Mathematik eigentlich nie so richtig verstanden hat. Aber wenn wir das übertragen auf unser Denken von Heiligung, wachsen im Glauben, Herausforderungen, Schwierigkeiten im Glauben überwinden, ja, wo landen wir dann, wenn wir diese Kurve gegen unendlich setzen? Ja, irgendwo, und so nannte man das Vollkommenheit, dass wir keine Sünde mehr tun, diese Herausforderung in unserem geistlichen Leben überwunden haben, denn, und so fiel das Stichwort, wenn Jesus eines Tages kommt, das himmlische Heiligtum verlässt, dann sind wir eine gewisse Zeit ohne Mittler. Wir sind ohne einen Priester im Himmel. Und dann müssen wir, spätestens dann müssen wir gelernt haben, in der Weise geistlichen Glauben auf unseren eigenen Beinen zu stehen, dass wir keine Sünde mehr tun. Und so wurde dieser Begriff der Vollkommenheit in einer Weise angefärbt, der den Menschen im Glauben nicht mehr gut tat. Was hat es mit dieser Vollkommenheit auf sich? Ich möchte mit euch einige Texte lesen, wo wir der Bedeutung dieses Begriffs, vor allem in der Bibel, ein Stück weit nachgehen. Über Gott heißt es natürlich, dass sein Tun, seine Werke, was Gott hervorbringt, vollkommen ist. Es heißt irgendwie interessanterweise, an keiner Stelle selbst vollkommen ist. Was das auch immer bedeutet. Es heißt, dass Gott heilig ist, dass er gerecht ist, dass er gut ist, aber in der Bibel kein Wort finden, dass Gott vollkommen ist. Es heißt aber über seine Werke, über alles, dass sie vollkommen sind. Ich lese nur ein paar Texte vor. Im 5. Mose 32, Vers 4 heißt es, er, und damit ist Gott gemeint, ist ein Fels, seine Werke sind vollkommen. Denn was er tut, ist recht, treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. In dem Psalmen heißt es, ich lese 18, Vers 30, Gottes Wege sind vollkommen, die Worte des Herrn sind durchläutert, er ist ein Schild allen, die ihm folgen. Oder im Psalm 19, Vers 7, die Gesetze des Herrn sind vollkommen und erquicken unsere Seele. Das Zeug des Herrn ist gewiss und macht unverständige Weise. Gottes Tun, Gottes Handeln, alles, was er vollbringt und hervorbringt, ist vollkommen. Das Wort vollkommen kommt aber auch an einigen Stellen in Bezug auf den Menschen vor. Und das sind so Stellen, die uns natürlich in besonderer Weise interessieren. Wie ist der Mensch, der als vollkommen bezeichnet wird? Ich lese zuerst 5. Mose Kapitel 8, 13. Es heißt hier, ein Appell an den Hörer und den Leser, der von Mose gesprochen wird, du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Und gesprochen ist in einem Zusammenhang, da geht es um Zauberei und Wahrsagerei und um das Vertrauen auf andere Götter. Und er sagt, Mose ist ein Gott. Und du sollst dich ungeteilt auf diesen Gott verlassen und an ihn halten. Und für das Wort ungeteilt steht im Grundtext das Wort vollkommen. Du sollst vollkommen bei deinem Gott sein, vollkommen dich auf deinen Gott verlassen und nicht anderen Göttern nachlaufen. Eine ähnliche Bedeutung hat dieses Wort im Buch Josua. Josua Kapitel 24, Und ich lese hier den Vers 14. Josua 24, Vers 14. Auch im Grunde genommen so eine Rede, die Josua zum Ende seiner Dienst im Volke Israel spricht und appelliert hier an das ganze Volk Israel. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm im Aufricht und Treue und tut die Götter weg, den eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient Herrn. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue. Und für das Richtig steht im Grundtext wieder das Wort in Vollkommenheit. Auch hier wieder der Zusammenhang ganz bei Gott. Lauft nicht den anderen Göttern nach, dem eure Väter gedient haben, sondern hart allein Gott. Bleibt bei Gott allein. Auch andere Texte könnten hier gelesen. Es wird an einigen Stellen das Wort mit redlich wiedergegeben, mit gerechter Mann. Rechtschaffen heißt es von Hiob. Hiob war ein rechtschaffener Mann. Er diente Gott. Hiob war sich aber bewusst, dass auch er sündloser ist. Denn als Gott ihm erscheint am Ende des Buches, da sagt er: Ich will die Hand auf meinen Mund tun, ich will schweigen, rede du, denn mein Reden über dich ist töricht. Einen Text aus dem Testament möchte ich noch lesen. Es heißt von Noah in 1. Mose Kapitel 6, Vers 9. 1. Mose Kapitel 6, Vers 9, da heißt es von Noah: Dies ist die Geschlechterfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen, Noah lebte mit Gott. Und auch hier ist, was der Text so tut, etwas ganz Interessantes. Da wird zuerst etwas genannt und in Sätzen oder Teilsätzen wird das genauer erläutert. Noah war ein gerechter Mann, er war untadelig, Noah lebte mit Gott. Und in diesem Satz, der zum Schluss verwendet wird, wird das, was vorausgeht, näher beschrieben und definiert. Untadelig war er, heißt es, und dort steht das Wort vollkommen. Noah war vollkommen. Und in der Erklärung zu diesem Vollkommen heißt es, Noah lebte mit Gott. Auch Noah wusste von seiner Sündhaftigkeit, Noah wusste von seinen Fehlern, die er tat, und trotzdem ist das Zeugnis über ihn nur vollkommen. Und da kommen wir zu einem Punkt, der nicht unwesentlich ist. Wenn man vollkommen mit Sündlosigkeit gleichsetzt, so tut den biblischen Aussagen über dieses Wort einen Schaden. Das ist nicht die Bedeutung dieses Wortes. Das Wort vollkommen beschreibt die Beziehung zu Gott. Das Wort vollkommen beschreibt ein Verhältnis zu Gott, eine Hingabe und eine Treue. Jesus sagt zu ihm: Halte die Gebote. Und er sagt: Das tue ich. Ich tue, halte die Gebote von Jugend an. Und dann sagt Jesus zu ihm: Willst du kommen sein? So verkaufe all dein Hab und Gut, verteile es unter den Armen und folge mir nach. Und da heißt es von dem reichen Jüngling, er ging einen anderen Weg. Die Gebote zu halten. Und der junge Mann war überzeugt, dass er die Gebote ganz hält und gründlich hält. Und dass er das in voller Absicht und gut tut. Reicht anscheinend nicht aus, um vollkommen zu sein. Vollkommenheit liegt auch in dieser Begebenheit, in der Hingabe zu Gott. Willst du vollkommen sein, so verkaufe alles. Lass von dem, was zwischen dir und mir steht, und folge mir nach. Der Ruf in die Nachfolge, der Ruf, Gott zu sein, sich ihm hinzugeben, ist gleichzusetzen mit der Ruf zu Vollkommenheit. Vollkommenheit beschreibt unsere Beziehung zu Gott. Im Neuen Testament gibt es noch einige andere Aussagen. Wenn wir Paulus lesen, dann schreibt er an einigen Stellen, er sagt zum Beispiel in 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 20, Brüder, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böse geht. Im Verstehen aber seid man. Und Paulus beschreibt hier unsere Art und Weise auch der Sicht von Gott. Wenn wir eine Beziehung zu haben, wie glauben wir an ihn? Wie sehen wir Gott? haben wir das rechte Verständnis über ihn, unser Gottesbild. Auch da sagt Paulus, seid vollkommen. Oder an einer anderen Stelle, da schreibt er, ihr sollt Glauben zum vollendeten Mann durchdringen, sagt er in Epheser 4. Und folgt nicht jeder Lehre, die im Grunde genommen andere Menschen vertreten oder an euch heranbringen. Unmündige, sagt er. Ich lese aus einer Zusammenfassung, es heißt hier, Bedeutung von Vollkommenheit ist also nicht sündlos, sondern reif, erwachsen, ganz unversehrt, so im Neuen Testament. Vollkommenheit bedeutet in der Bibel nie Sündlosigkeit. Und vielleicht haben wir als Gemeinde zu Recht auch umgelernt, dort wo es sein musste. Bruder Hans, Lehrer ehemals an unserem theologischen Seminar auf der Marienhöhe, er schreibt dazu in seinem Buch, Vollkommenheit ist nach der Schrift niemals sündlos, sondern der Gegensatz zu Heil, unentschieden, einseitig, ziellos, unmündig, unreif. Das griechische Wort heißt reif im Vergleich zu Unerfahrenheit und fest im Vergleich zu Wechselhaftigkeit. Wenn es um uns zu Gott geht, so ruft die Schrift uns auf, seid vollkommen. Und meint damit, seid ganz bei Gott. Es gab in unserer Gemeinde eine Bewegung, und ich möchte kurz darauf eingehen. Es sammelten sich einige um einen gewissen Mann, Mellinger, das war Ende des 19. Jahrhunderts, und auch frühere Pioniere unserer Gemeinde, die Gemeinschaft auch verlassen habe, unter anderem ist auch Wegener mit dabei, er ist ganz bekannt von dieser Konferenz um 1880 in Minneapolis, er war damals auch einer der Federführenden, der eigentlich sehr gute Andachten hielt zum Thema der Rechtfertigung aus dem Glauben. Diese Brüder und Schwestern, alle, die sich dieser Bewegung anschlossen, waren der Überzeugung, wenn ein gläubiger Mensch in Wahrheit von der Gerechtigkeit Christi berührt ist, tut er keine Sünde mehr, überwindet sie und er wird auch nicht mehr krank. Es hat Auswirkungen auf sein ganzes Dasein, körperlicher Art. Und diese Auffassung führte unter den Gläubigen zu zwei Dingen. Einmal war es die Angst. Denn wenn man jetzt zugab, dass man auch gebrechlich ist, dass man krank ist, so musste man sich und anderen eingestehen, dass man wohl nicht ganz rechtgläubig ist. Und man setzte sich und andere einen unglaublichen Druck in der Frömmigkeit. Bin ich denn noch auf dem rechten Weg? Und zweitens führt zur Heuchelei. Menschen gingen heimlich bei Zahnschmerzen zu einem Zahnarzt, damit Gläubigen es bloß nicht mitbekamen. Wenn man den Blinddarm auf einmal entzündet war, man musste sich einer Operation unterziehen, dann tat man das möglichst in einem Hundestaat, wo die Mitgläubigen einen nicht bemerken konnten. Ein Unaufglaube, Angst im Glauben, das hatte diese Auffassung von der Vollkommenheit zur Folge. Vielleicht schlummert es hier dort auch mal unter Mitgläubigen unserer Adventgemeinde. Mir kommt der Gedanke, oder diese Auffassung so oft unter, wobei ich dem durchaus begegnet bin. Ich bin mal einer jungen Glaubensschwester, die ist dann zurück in die Gemeinde gekommen, aber sie war eine Zeit lang in der Gemeinschaft, also sie nennen sich natürlich auch irgendwo Adventisten, aber das ist noch irgendwo ein Ableger dieser Bewegung damals aus dem 19. Jahrhundert und sie berichtete von ihren Ängsten im Glauben. Sie berichtete von ihren Unfreiheiten im Glauben, die sie im Grunde genommen auch krank gemacht haben. Und es ist kein schöner Glaube mehr, den man lebt. Und trotzdem sagt der Text in Matthäus 5, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel gekommen ist. Ich möchte das Ganze abschließend mit einem Bild illustrieren. Ich habe vor kurzem, eigentlich ist es gar nicht mal vor kurzem, schon über ein Jahr her, habe ich einen Kirschbaum im Garten gepflanzt. Mein Vater sagt immer, willst du ein ganzer Mann sein? das ist seine Auffassung, die teile ich so nicht ganz, aber haben wir schon von klein auf immer so eingebläut. Er sagt, da willst du ein ganzer Mann sein, dann musst du in deinem Leben ein Haus gebaut haben, du musst einen Baum gepflanzt haben, einen Sohn haben. Wir hatten zuerst zwei Töchter, dachte ich mir, das war's, das schaffst du nie. Irgendwann so, der dritte war dann ein Sohn. Ich habe vor kurzem ein Haus haben wir uns gekauft, ich habe es nicht selbst gebaut, von daher müssen wir noch ein bisschen auf Kompromiss reden, Vater gehen, ja. Aber einen Baum habe ich jetzt gepflanzt, ja, das ist ganz wichtig. Und den habe ich ganz jung gepflanzt, einen Kirschbaum. Und ich dachte mir, ein Jahr ist um, es wird Zeit, dass er ein bisschen blüht und dass man auch mal ein paar Kirschen isst. Jetzt sagte mir ein Gärtner, ja, es gibt da so manchmal auch Kirschbäume, das dauert bis zu 4-5 Jahre, bis die richtig Frucht tragen. Und so lange kannst du gar nichts erwarten. Hat mich in meiner Erwartung so ein bisschen zurückgeworfen, war auch leicht enttäuscht. Aber das Bild hilft uns vielleicht ein Stück weit, diesen biblischen Begriff der Vollkommenheit aufzufassen und zu verstehen. Der Kirschbaum ist jung, der wächst, der gedeiht und der ist verbunden mit dem Boden und seine Wurzeln werden immer stärker, immer länger. Er ist immer mehr in der Lage, auch größer zu werden, zu wachsen. Er ist aber in seinem Medium, so wie er jetzt da steht, ist er in seiner Entwicklung der Pflanze als Pflanze vollkommen. Er ist gut, gesund, er hat grüne Blätter, er ist vollkommen. Es wird die Zeit kommen und ich hoffe, das dauert nicht 4, nicht 5 Jahre, und da werde ich einige Kirschen. Und da wird er in diesem Augenblick wird er vollkommen sein. Und in 20 Jahren wird er vielleicht ganz viele Kirschen hervorbringen. Und in diesem Bilde zu bleiben, es gibt da manchmal Eichen, die sind 1000 Jahre alt, manchmal sogar älter. Sie haben so manches des Geschehens unter der Sonne mitbekommen. Sie sind vollkommen. Vor 1000 Jahren, als sie klein waren, waren sie auch vollkommen. Auch wir können in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott vollkommen sein. Früher, als ich das Thema hörte, dachte ich immer, Gott fordert, was unmöglich ist. Die Bibel spricht von Dingen, die du nie erreichen kannst. Und wenn du diese Dinge nicht erreichst, so steht es wohl in Frage über deine Seligkeit. Wirst du je dabei sein, wenn Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet? Doch, wir können vollkommen. Vollkommen in unserer Beziehung zu Gott. Vollkommen in unserem Umfeld der Handlungen. Und damit haben wir nicht das Thema der Sündlosigkeit. Vollkommenheit ist etwas Gutes. Nach Vollkommenheit sollen wir streben. In unserer Beziehung zu Gott ungeteilt sein. Nicht anderen Göttern nachlaufen, sondern Gott allein ist der Herr. Gott allein ist unser Gott. Auf ihn hört, ihn befragt. So sagte es Mose zu den Israeliten, so sagte es Josua, als er das Volk Israel wandte. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus wirft ein Thema auf. Er sagt, liebt eure Feinde und darin seid vollkommen wie Gott. Damit schneidet er ein Thema an, das ebenfalls sehr schwierig ist, worüber wir heute aber nicht nachdenken wollen. In unserer Beziehung aber lasst danach streben, dass wir ganz bei Gott sind, dass wir ganz bei ihm sind und ihm nachfolgen. Gott segne uns. Amen.